Okay, ist okay. Ist okay für euch, wenn ich hier auch hier in der Mitte stehe? Es ist ein bisschen zu hoch für mich. Also ich habe mal in der evangelischen Landeskirche gepredigt. Und wer mal in so einer Kirche war, da sind ja die Kanzeln ganz oben. Und ich habe mich gewundert, warum schauen die Leute mir nicht ins Gesicht, wenn ich predige? Ich habe wirklich Angst gehabt. Also ich hatte erstens das Gefühl, weil ich über ihnen bin, dass ich über ihre Köpfe hinaus predige. Und zusätzlich, dass sie mich auch noch nicht anschauen. Also, aber natürlich, man kriegt Nackenschmerzen, wenn man da ganze Zeit hochschaut. Und deswegen ist es besser, wenn wir auf einer Höhe sind, oder? Bevor wir mit der Bibelstunde anfangen, sollte ich noch etwas bekannt geben. Und zwar geht es der Katharina Schott nicht so gut. Und bittet einfach, dass wir für sie beten. Sie ist im Krankenhaus, oder? Ja, okay. Also ich würde sowieso vorschlagen, dass wir für diese Stunde beten, aber auch, dass wir an Katharina denken im Gebet. Wenn ihr mitbetet und ich würde dann den Abschluss machen, könnt gerne aufstehen. Vater, allmächtiger König, ich danke dir, dass wir unser ganzes Leben in deine Händen legen dürfen, sowohl in den guten Zeiten als auch in den schlechten Zeiten. Und du herrschst darüber souverän, und egal welches Gericht in unserem Leben auf uns zukommt, wir wissen, du trägst uns hindurch. Wir dürfen wissen, wir sind geborgen in dir, Herr Jesus, sind bewahrt und gerettet bei dir und trotz dem Leid, dass wir hier begegnen in dieser Welt. Und so möchte ich dich bitten, dass du Katharina segnest in ihrer Krankheit, im Nachdenken, im Glauben, im Vertrauen auf dich, dass du sie dahin durchträgst Und natürlich auch, dass du ihr Genesung schenkst, dass du sie gesund machst, dass sie wieder zu Kräften kommt. Aber auch wenn es nicht dein Wille ist, so wissen wir, dass sie sicher in deinen Händen ist. Und eines Tages, wo neue Himmel und neue Erde kommen wird, es kein Leid und keine Krankheit mehr geben wird. Mach es ihr fest in ihrem Herzen, diese Wahrheit. Und so will ich dich auch bitten, dass du uns tröstest und uns segnest durch dein Wort, dass wir uns nicht mit deinem Wort beschäftigen als eine wissenschaftliche Arbeit, sondern dass es in unser Herz hineingeht und dass wir dein Wort betrachten als etwas, das lebensverändernd ist, das lebendiges Wasser ist. Und so will ich dich bitten, rede du durch deinen Geist, sodass wir heute nicht mich hören, sondern dich, Herr Jesus. Rede durch dein Wort, bitte. Amen. Okay, also ich habe mir überlegt, welches Thema ich heute machen soll, was so in so eine Reihe von 3 Bibelstunden hineinpasst. Und ich habe mal im Rahmen von einer Teenie-Freizeit, haben wir uns mal mit dem Noah-Bund beschäftigt. Und ich fand es sehr erbauend, sehr tröstend für mich und hoffentlich auch für die Teens. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir beschäftigen uns heute mit der Geschichte von Noah. Natürlich ein bisschen ausführlicher, als ich das in der Teenie-Freizeit machen kann. Und hoffe, dass wir den Schatz, der darin enthalten ist, wirklich heben können. Aber natürlich vor Noah, es startet in Kapitel 6 bis ungefähr Kapitel 10. Das ist ungefähr so die Noah-Geschichte von Kapitel 6 bis Kapitel 10. Und vor Kapitel 6 kommen auch 5 andere Kapitel. Und deswegen ist es hilfreich, wenn wir uns heute ein bisschen mit der Einführung beschäftigen, was denn zu der Geschichte Noahs so hingeführt hat. Warum brauchte es die Geschichte von Noah? Warum diese schreckliche Flut, wo 8 Menschen überlebt haben und der Rest der Menschheit gestorben sind? Warum hat es so ein grässliches Gericht gebraucht? Und wo und wie können wir trotzdem darin Gnade sehen? Und das ist so, was ich heute mit euch vorhab. Und wahrscheinlich kommen wir auch ein bisschen darüber hinaus. Also die Hinführung zum Noah-Bund oder zu der Noah-Geschichte. Und dann schon uns mit dem ersten Vers beschäftigen, Kapitel 6, Vers 5. Dort möchten wir dann beginnen. Aber erstmal möchte ich mit einem bekannten Vers starten in Kapitel 3, Vers 15. Und also 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Und ich hoffe, dieser Vers ist euch bekannt. Es ist ja eine wunderschöne Verheißung, die uns hier mitgeteilt wird. Das ist auch das Proto-Evangelium genannt wird, das eigentliche Evangelium noch in Embryo-Form, also in ganz kleiner Form wird uns hier das Evangelium dargestellt. In 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, da wird der Fluch an die Schlange weitergegeben, nachdem Adam und Eva gesündigt haben. Da heißt es, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, also zwischen der Schlange und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Also dieser Vers gibt uns eine Grundspur, wie wir die nächsten Kapitel, und nicht nur die nächsten Kapitel, sondern die ganze Schrift lesen. Das stellt uns sozusagen auf die Gleise und da können wir gut fahren, wenn wir ausgehend von diesem Vers denken. Und was uns in diesem Vers berichtet wird, ist, dass es 2 Nachkommen geben wird. Auf der einen Seite der Nachkomme Evas und auf der anderen Seite der Nachkomme der Schlange. Nachkomme des Teufels. Und ich möchte jetzt nicht zu viel da sagen. Erstens wisst ihr viel darüber und zweitens möchte ich mit euch ein Beispiel anschauen, was es denn für Auswirkungen hat. Denn gleich im Kapitel danach, in Kapitel 4, wird uns ein Beispiel, eine beispielhafte Geschichte davon erzählt, was es für Auswirkungen hat, ein Nachkomme der Schlange zu sein und ein Nachkomme der Frau zu sein. Und ihr kennt die Geschichte in Kapitel 4, die Geschichte von Kain und die Geschichte von Abel. Und da merkt man schon, so wie uns die Kapitel 3 und Vers 15 uns Grundspur gegeben hat zwischen diesen zwei Nachkommen, so erzählt, so bekommen wir hier zwei Nachkommen, Kain und Abel. Und das Interessante ist, bei dieser Geschichte bekommen wir mit, dass die Schlange nicht Eier legt und dadurch Menschen hervorkommen. Es ist nicht damit gemeint, dass der Teufel auf diese Art und Weise Nachkommen produziert, sondern dass alle Nachkommen, egal ob jetzt Söhne der Schlange, also Nachkommen der Schlange oder Nachkommen der Eva, alle Nachkommen erstmal aus Eva herauskommen. Alle werden, also sie ist die Mutter aller Lebenden, so hat Adam seine Frau genannt. Also alle Menschen kommen erstmal aus der Frau. Aber im Laufe des Lebens wird dann deutlich, ob du wirklich ein Nachkomme der Frau bist oder ein Nachkomme der Schlange. Also nicht von Anfang an ist es klar, sondern alle kommen aus Eva. Und der Sündenfall und die Konsequenzen, und das lesen wir ja auch gerade im Noah-Bund, und es ist unser Vers in Kapitel 6, Vers 5, wo Gott auf die Erde schaut und sieht er nicht zwei Nachkommen, sondern er sieht auf die Erde und sagt, alle Menschen sind böse, von Jugend auf. Ihr Herz ist voll Bosheit. Und da merkt man, dass sowohl alle aus Eva hervorkommen, alle ein Nachkomme, ein fleischlicher Nachkomme Evas sind doch geistlich alle Nachkommen der Schlange. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert. Also fleischlich gesehen sind wir alle Nachkommen Evas, aber geistlich gesehen sind wir alle Nachkommen der Schlange. Und die Geschichte, die Rettungsgeschichte, die wir hier in Kapitel 3, Vers 15 gelesen haben, dass einer kommen wird und die Herrschaft der Schlange besiegen wird, das hat zur Auswirkung, dass wir aus dieser Nachkommenschaft der Schlange herausgerissen werden und nicht mehr ein Nachkomme der Schlange sind, sondern auch geistlich betrachtet ein Nachkomme Evas sind, ein Nachkomme Gottes sind und nicht mehr der Schlange. Das ist so die Grundspur, die wir in der ganzen Bibel vorfinden. Und Kain und Abel gibt uns eben diese beispielhafte Geschichte. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kain und Abel? Und da es jetzt nicht unser Text ist, mit dem wir uns beschäftigen, mache ich es einfach halber so, dass wir in Hebräer 11, Vers 4 gehen. Und da wird uns eindeutig gesagt, was ist der Unterschied zwischen Abel und Kain? Das macht es mir einfacher. Und für euch, wir können einfach Zeit sparen, wenn wir einfach Hebräer 11, Vers 4 aufschlagen. So wunderbare Auslegung von Kapitel 4. Und da heißt es in Hebräer 11, Vers 4, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Die Situation war ja folgende, dass Adam und Eva eben Kinder bekommen hat und Kain und Abel beide ein Opfer gegeben haben. Kain hat ein Opfer gegeben und Abel hat ein Opfer gegeben. Das können wir in 1. Mose Kapitel 4 nachlesen. Aber dann heißt es plötzlich, dass Gott das Opfer von Abel annahm und das Opfer von Kain nicht. Man könnte da denken, das ist aber so total unfair. Also was ist denn da los, Gott? Und hier wird uns erzählt, der Unterschied zwischen Abel und Kain war, dass Abel Gott geglaubt hat und Kain aber nicht. Jetzt ist aber die Frage, was bedeutet es, Gott zu glauben? Was bedeutet es, Gott wirklich zu vertrauen? Die Frage ist ja, hat Kain denn an Gott nicht geglaubt? Also Kain hat an Gott geglaubt. Ich meine, Gott hat ja mit Kain gesprochen. Er hatte zu ihm gesagt, warum senkst du deinen Blick nach unten? Wenn du recht tust, dann erhebt dein Kopf sich und so weiter. Wir werden das noch anschauen. Also Gott hat mit Kain gesprochen. Natürlich hat Kain geglaubt, dass es Gott gibt. Und trotzdem sagt uns der Hebräerbriefschreiber, Abel glaubte Gott und Kain eben nicht. Und das ist der Unterschied zwischen Kain und Abel. Kain glaubte zwar an die Existenz Gottes, er wusste viel von Gott, er wusste, dass er da ist, aber er wusste nicht, dass er ein gnädiger Gott ist. Er wusste nicht oder er hat ihm nicht vertraut, dass er ein gnädiger Gott ist. Um das ein bisschen deutlich zu machen, habe ich den Teenies damals erzählt, eine Geschichte, die ich einfach schön finde, um mir das bildhaft vorzustellen, was jetzt wirklich der Unterschied zwischen Kain und Abel ist, was der Unterschied zwischen dem Glauben Kains ist und der Unterschied zwischen dem Glauben Abels. Ich stelle mir da immer vor, dass Kain und Abel eines Tages von Adam und Eva zu sich gerufen wurden und dass sie sich in ihrem Wohnzimmer versammelt haben und dass Adam und Eva mit ihren Söhnen sprechen wollten. Und sie wollten ihnen beichten und ihnen die Geschichte erzählen mit dem Sündenfall. Und Kain und Abel dachten sich so, okay, es ist so bedrückte Stimmung hier, was wollen unsere Eltern von uns? Und Adam ist schon ein bisschen nervös und fängt dann an, Kain, Abel, muss euch eine Geschichte erzählen. Und er fängt an, die Geschichte zu erzählen, dass Gott ihnen den Auftrag gegeben hat, über alle Tiere zu herrschen, auch über die kriechenden Tiere. Dann erzählt er, und eines Tages kam so ein kriechendes Tier auf uns zu. Und wir sollten ja über sie herrschen, aber wir haben es nicht geschafft. Wir ließen uns von ihr beherrschen. Wir ließen uns versuchen von der Schlange. Und wir haben von der verbotenen Frucht gegessen, die wir nicht essen durften. Und er sagt, Kain und Abel, obwohl wir das Gericht verdient hätten zu sterben, hat Gott uns am Leben gelassen. Und er hat uns eine Verheißung gegeben, ein Versprechen gegeben, dass eines Tages ein besserer Adam kommt. Dass eines Tages jemand Besseres kommt, der über diese Schlange herrschen wird. Und Kain und Abel hören diese Geschichte. Und beide reagieren aber anders. Abel sagt sich, das ist aber ein gnädiger Gott, der, obwohl wir den Tod verdient haben, uns trotzdem am Leben lässt und uns Gnade schenkt. So einen Gott möchte ich anbeten, so einen Gott möchte ich danken, der uns, obwohl mein Vater verloren hat und die Herrschaft abgeben musste, hat er uns trotzdem, sage ich mal, nicht wegradiert, sondern wir dürfen weiterleben und wir dürfen an Gott glauben. Diese Art von Glauben hatte Abel. Und Kain dachte sich, ich mach's besser als mein Vater, ich mach's besser als Adam. Ich gehe raus und opfere meinem Gott und zeige ihm dadurch, dass ich besser bin als mein Vater. Und das macht so ein bisschen den Unterschied deutlich, hoffentlich diese Geschichte, die natürlich so nicht stattgefunden hat, aber vielleicht so ähnlich. Das macht den Unterschied, was für ein Glaube Kain hatte und was für einen vertrauensvollen Glauben Abel hatte. Das ist so der Unterschied. Und was hatte das für Auswirkungen auf Kain, dass er zwar einen Glauben an Gott hatte, in dem er an seine Existenz glaubte, aber nicht auf ihn vertraute. Was hatte das für Auswirkungen? In der Geschichte können wir nachlesen, dass Kain nochmal den Auftrag bekommen hat. Als Gott sein Opfer nicht angenommen hat, hören wir nochmal von dem Auftrag, zu herrschen. Lass uns das nochmal nachlesen in 1. Mose Kapitel 4. In 1. Mose Kapitel 4, Vers 7 können wir diesen Herrschaftsauftrag an Kain nochmal nachlesen. Und diesmal geht es nicht um das Herrschen über die Schlange, sondern jetzt geht es darum, über die Sünde zu herrschen. Diese Aufgabe hatte Kain immer noch und diese Aufgabe haben wir immer noch. Und Abel hat es auch erfüllt. Wir haben es in Hebräer 11, Vers 4 gelesen. Er hat das Zeugnis bekommen, gerecht zu sein, weil er Gott vertraute. Und Kain eben nicht. In Vers 7 heißt es, ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, also dein Angesicht. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Also er bekam nochmal diesen Herrschaftsauftrag, über die Sünde zu herrschen. Und dann heißt es in Vers 8, und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Also am Anfang sah das Leben von Kain ganz gut aus. Er hat Gott geopfert, er hat Gott auch etwas gegeben. Aber dann, wo Gott sein Opfer nicht angenommen hat, weil Gott wusste, du tust es nicht aus Dankbarkeit, du tust es nicht aus Glauben, sondern du tust es aus deiner eigenen Kraft, du tust es aus, weil du besser sein willst als dein Vater, weil du so dein Opfer gibst, nehme ich dein Zeugnis nicht an, nehme ich dein Opfer nicht an. Und das hat Auswirkungen in Kains Abel, es offenbart sein Wesen, es offenbart jetzt, welcher Nachkomme Kain ist. Dass er ein Nachkomme des Teufels ist. Denn er schlug seinen eigenen Bruder. Und das ist das, was Jesus gesagt hat zu den Pharisäern. Die Pharisäer waren auch fromm. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben auch Gott geopfert. Aber in Johannes Kapitel 8, Vers 44, da können wir nachlesen. Da spricht Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die übrigens in der Linie Kains sind, die ein Nachkomme der Schlange sind. Johannes sagt zu ihnen, Otternbrut, am Anfang, wo sie zu Johannes gegangen sind und sich nicht von ihm taufen ließen, keine Buße tun wollten, sagt er zu ihnen, Otternbrut. Jesus sagte zu ihnen, das Blut Abels bis Zacharias soll über euch kommen, denn ihr habt es getan. Ihr seid in dieser Linie Kains, in der Linie der Schlange. Das sagt Jesus zu den Pharisäern. Und hier sagt er, explizit in Johannes 8, Vers 44, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und jetzt hören wir diese Formulierung aus 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, dass die Schlange eine Nachkommenschaft haben wird. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Kain hat Abel ermordet und damit wurde er wie sein Vater, wurde er zum Teufel, der ein Menschenmörder von Anfang an ist. Vielleicht nochmal 1. Johannes 3. Weil dann kann ich den Vers vorlesen, den ich in der Predigt nicht vorgelesen habe. 1. Johannes 3, ab Kapitel 10. So 10 bis 12 können wir lesen. Und hier ermahnt Johannes die Gemeinde, Bruderliebe untereinander zu haben. Und schreibt ab Vers 10, 1. Johannes Kapitel 3, ab Vers 10, hierin sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Wieder 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, die Grundspur der ganzen Bibel. Hier sind wir jetzt schon fast am Ende der Bibel. Und hier merken wir, wie Johannes auch Bezug auf 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 nimmt, dass es eine Nachkommenschaft des Teufels gibt und eine Nachkommenschaft der Eva, eine Nachkommenschaft Gottes. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Und jetzt nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und aus seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Hier haben wir nochmal das Beispiel von Kain, dass er ein Nachkomme der Schlange ist. Und ich hoffe jetzt, oder wenn wir jetzt an Sonntag, an die Predigt denken, 1. Samuel, und wir gehört haben von Eli in 1. Samuel Kapitel 2, Vers 12, da werden ja die Söhne Elis beschrieben. Und da heißt es, und die Söhne Elis waren Söhne Belials. Die waren Söhne der Bosheit, waren Söhne des Teufels. Warum? Weil sie den Herrn nicht kannten, weil sie ihn nicht lieben, weil sie nicht wie Abel waren, der auf sie vertraut haben. Also ich wollte nur damit sagen, die Grundspur geht durch die ganze Schrift so, auch durch 1. Samuel, bis hin zu Ende der Bibel, von Anfang an. Lass uns aber nochmal Kain ein bisschen näher kennenlernen. Besonders in Kapitel 4 ab Vers 13 können wir ihn nochmal ein bisschen mehr kennenlernen. Weil gerade in Johannes, wenn man das liest, da denkt man, ja gut, wer die Gerechtigkeit nicht tut, wer nicht liebt, der ist aus dem Teufel. Ich meine, das ist hart. Wer von uns ist heutzutage wirklich beständig gerecht? Wer liebt seinen Bruder und seine Schwester in der Gemeinde wirklich beständig? Also wir leben ständig aus der Vergebung. Und vielleicht wird es klarer, wenn wir uns noch ein bisschen mit Kain beschäftigen, wer denn wirklich oder was es wirklich bedeutet, ein Nachkomme der Schlange zu sein. Wir müssen uns bewusst werden, David war ein Menschenmörder. Und unser König David, der ein Bild auf Christus ist, natürlich nicht in der Phase seines Lebens, aber der nicht, also der, durch ihn kam die Blütezeit Israels. Er wird nicht so schlecht dargestellt wie Saul. Und er war ein Menschenmörder. Er hat seine Frau betrogen. Sie wurde schwanger. Und weil er sein Gesicht nicht vor dem Volk verlieren wollte, hat er den Mann von dieser Frau umbringen lassen. Also, es klingt ganz schön viel nach Kain, oder? Und da merkt man, das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Fleischlich gesehen kommen wir alle aus Eva. Geistlich gesehen sind wir aber Nachkommen der Schlange. Und Jesus muss uns da rausholen. Er muss uns nicht einmal herausholen. Natürlich, einmal erfahren wir die Wiedergeburt. Er hat uns gerettet vor Grundlegung der Welt. Aber jeden Tag leben wir aus dieser vergebenden Kraft. Wir sind nicht Nachkomme Gottes, weil wir die Helden sind. Wir sind Nachkommen Gottes, weil Christus der Held ist und wir gerettet sind in ihm. Und das hat auch zutiefst mit der Noah-Geschichte zu tun. Genauso wie Noah und seine Familie in der Arche gerettet wurden, so werden auch wir in Christus gerettet und können uns Nachkommen Gottes nennen. Okay, aber lasst uns Kain noch mal ein bisschen näher kennenlernen. Nachdem er seinen Bruder umgebracht hat, verkündet jetzt Gott den Fluch oder die Konsequenzen an Kain. Ab Vers 12, wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Da sagte Kain in Vers 13 zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, Vers 14, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Gott richtet Kain. Und die erste Reaktion ist von Kain, nicht, dass er Buße tut, nicht, dass er um Vergebung bittet. Auch da merkt man wieder, dass er kein Gottesbild hat von einem gnädigen Gott. Er bittet nicht um Vergebung, sondern er hat Angst um sein eigenes Leben. Er hat Angst, dass er schlecht wegkommt in dieser Welt. Er trägt nur Sorge dafür, wie es ihm in dieser Welt geht. Das ist seine größte Sorge. Und er erfindet etwas dazu. In Vers 14 heißt es, und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen. Das hat Gott nicht gesagt. Das Angesicht Gottes wird oft beschrieben oder ist ein Bild darauf, auf die Gnade Gottes. Wenn zum Beispiel David sagt, als er auch einen Mann umgebracht hat, als er Ehebruch begangen hat, schreibt er in Psalm 51, sagt er, Herr, verbirg dein Angesicht vor meiner Sünde und vergib mir. Und dann sagt er aber, verbirg dein Angesicht nicht vor mir, sondern sei mir gnädig. Also das Angesicht Gottes, vor dem Angesicht Gottes zu sein, bedeutet auf seine Gnade zu vertrauen. Und Kain sagte, du hast mich vor deinem Angesicht weggetrieben. Du hast mich von deiner Gnade weggetrieben. Das hat Gott nicht gesagt. Aber Kain hat nie an diese Gnade geglaubt. Er hatte lediglich Angst um sein irdisches Leben. Und anstatt flüchtig und unstet zu sein, wie Gott es ihm aufgetragen hat, wie Gott es ihm verheißen hat, lesen wir ab Vers 16. So ging Kain weg von dem Angesicht des Herrn. Also er ging weg von der Gegenwart, von der gnädigen Gegenwart Gottes ging er weg und wohnte im Land Not östlich von Eden. Und in Vers 17, und Kain erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und er wurde der Erbauer einer Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Also anstatt flüchtig zu sein auf dieser Welt, macht er sich ansässig auf dieser Welt. Und er baut eine Stadt und schaut, dass es ihm gut geht. Obwohl Gott gesagt hat, verflucht bist du von diesem Ackerboden, flüchtig sollst du hier sein, sagt Kain, nein, ich will, dass es mir hier gut geht. Ich will mir hier eine Stadt erbauen. Und er nennt diese Stadt nach seinem Sohn Henoch. Und dann ab Vers 17 bekommen wir dann die Nachkommenschaft Kains mit. Wir bekommen Lamech mit, der einen Menschen umgebracht hat. Wir wissen nicht ganz genau, aus welchen Gründen, aber wahrscheinlich kam sie irgendwie in den Streit und er hat diesen Knaben umgebracht. Und man sieht da den Hochmut Lamechs, der sagt, Gott hat noch an Kain ein Zeichen gemacht, wo es heißt, damit Menschen Kain nicht umbringen sollten, sagt Lamech in Vers 24, wenn Kain siebenfach gerecht wird, so wird Lamech 77-malfach gerecht. Also da merkt man den Hochmut von dieser Linie, den Hochmut Lamechs. Okay, also ich hoffe, es wurde deutlich, dass es bei Kain nicht nur dieser Menschenmord ist, dass er an einer Stelle gefehlt hat, sondern sein ganzes Leben spricht dafür, dass er ein Nachkomme der Schlange ist, dass er diese Welt geliebt hat, dass er sich selbst geliebt hat, dass er Angst um sein eigenes Leben hatte und um seine Nachkommenschaft. Und das ist so die Nachkommenschaft Kains, der Nachkommenschaft der Schlange, die uns in Kapitel 4 von Vers 17 bis 24 geschildert wird. Ganz anders die Nachkommenschaft von Seth, die uns in Kapitel 5 geschildert wird. Hier wird uns zum Beispiel davon berichtet, gleich im Anfang in den Vers 1, in Kapitel 5, Vers 1, dies ist das Buch der Generation Folge Adams. An jenem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Mann, den Namen Mensch, an dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und hier merkt man schon, stellt euch mal vor, ihr wüsstet nichts von der Bibel und ihr würdet jetzt bis zu dieser Stelle hin lesen, von Kapitel 1 bis Kapitel 5, was für ein Trost es ist, was für eine Hoffnung das gibt. Und hier, diese Nachkommenschaft wird deswegen Segenslinie genannt, weil hier dieses Wort auftaucht. Er segnete sie, er schuf sie in sein Ebenbild. Und es gibt wirklich so Hoffnung, das lässt einen wirklich so einmal durchatmen. Es ist doch nicht alles verloren, trotz des Hochmuts von Lamech und der Nachkommenschaft Kains. Und dann heißt es in Vers 3, und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Seth. Obwohl Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, heißt es jetzt von Adam nach dem Sündenfall, dass Adam einen Sohn bekommen hat und dieser Sohn jetzt nicht gottähnlich ist, sondern er ist Adam-ähnlich. Ja, er zeugte einen Sohn ihm ähnlich, nach seinem Bild. Und das ist etwas, was man Erbsünde nennt. Seth war seinem Vater ähnlich. Die Kinder Seths waren ihm ähnlich. Und so weiter. Bis wir in das Jahr 2019 kommen, wir sind unseren Eltern ähnlich. Und wir werden das Gute von unseren Eltern lernen. Wir werden aber auch das Schlechte von unseren Eltern mitnehmen. Und das meint, und letztendlich sind wir deshalb ein Nachkomme Adams, ihm ähnlich, und erben seinen Sündenfall mit. Deswegen sind wir von Anfang an unter der Nachkommen der Schlange. Und deswegen hat es auch eine Konsequenz. Und das ist das, was sich hier immer und ständig wiederholt, selbst in der Segenslinie von Adam und Seth. Es wird jemand geboren und es muss jemand sterben. Wird jemand geboren und es muss jemand sterben. Auch die Segenslinie von Adam und Seth. Alle Menschen müssen sterben. Ob sie jetzt 930 Jahre wurden oder 807 Jahre oder 815 oder 905. Letztendlich muss jeder Mensch sterben. Und das hat diese Konsequenz, das hat die Sünde als Konsequenz. Das ist der Lohn der Sünde. Und trotzdem gibt es hier Hoffnung. Trotzdem gibt es in Vers 22 Hoffnung, da heißt es, Kapitel 5, Vers 22, und Henoch wandelte mit Gott. Henoch lebte mit Gott. Nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre, und zeugte Söhne und Töchter, und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Alle starben außer Henoch. Und interessant ist, wenn wir das mit der Nachkommenschaft von Kain vergleichen. In der Nachkommenschaft von Kain haben wir gelesen, dass Kain sich eine Stadt erbaut hat in dieser Welt. Und diese Stadt hatte den Namen Henoch. Und jetzt lesen wir hier von einem Henoch in der Segenslinie von Seth, der keine Stadt in dieser Welt kriegt, sondern er wird von dieser Welt hinweggenommen und er bekommt eine Stadt, dessen Schöpfer nicht Kain ist, sondern dessen Schöpfer und Erbauer Gott selbst ist. Was für eine herrliche Nachricht, oder? Was für ein Trost es ist. In dem Segen Gottes zu sein. Das nochmal kurz so als Hinführung zu Kapitel 6, zu der Geschichte von Noah. Weil die Geschichte von Noah, übrigens das mit der Stadt von Henoch, können wir in Hebräer 11, Vers 10 und 16 nachlesen, falls es jemand nachlesen möchte, sich notieren möchte. Ist halt einfach jetzt wenig Zeit, das nochmal nachzulesen. Aber wer das nachlesen möchte, Hebräer Kapitel 11, Vers 10 und 16, da bekommen wir das mit. Die Stadt im Himmel, das neue Jerusalem, nachdem sich diese Segenslinie, nachdem sich Abraham, Noah, Seth und so weiter gesehnt hat. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte von Noah. Und die Geschichte von Noah zeigt uns jetzt die Lösung. Es zeigt uns die Lösung dieser Feindschaft, in der wir leben, in der wir heute noch leben. Diese Feindschaft zwischen den Nachkommen der Schlange und zwischen den Nachkommen der Frau, zwischen dem Nachkommen Gottes. Die Geschichte von Noah zeigt uns jetzt die Lösung. Was ist die Lösung dieser Feindschaft? Weil es wird diesen Krieg nicht ewig geben. Und was ist die Lösung? Die Lösung ist, ich sage es jetzt als, als These, als oder stelle es in den Raum und dann möchten wir uns anschauen, ob wir das auch dort entdecken können. Die Lösung dieser Feindschaft ist eine neue Schöpfung. Das ist die Lösung dieser Feindschaft, eine neue Schöpfung. Nicht eine Veränderung des Herzens, sondern es ist ein neues. Es muss Neues entstehen. Es muss neuer Himmel und neue Erde werden. Also die Geschichte von Noah ist ein Abbild auf die endzeitliche Neuschöpfung, auf neue Himmel und neue Erde. Deswegen nimmt auch Jesus Bezug. In Kapitel 24, Vers 37, möchte ich es nur sagen, wir werden noch im Laufe des Studiums an diese Stelle kommen, deswegen möchte ich es an dieser Stelle nur sagen, da vergleicht Jesus in der Endzeitrede die Tage Noahs mit dem Ende der Tage, oder? Das haben wir auch in den anderen Bibelstunden gelesen, oder haben wir es gelesen? Ja. Da vergleicht Jesus die Zeit Noahs mit der endzeitlichen Zeit. Und das gibt uns so einen kleinen Hinweis, dass die Geschichte von Noah ein Abbild auf die endzeitliche Neuschöpfung sein wird, auf neue Himmel und neue Erde. Aber nicht nur irgendwann auf die Neuschöpfung, sondern auf die Neuschöpfung heute, hier und jetzt. Dass wenn wir zum Glauben kommen, wird auch aus uns eine Neuschöpfung. Wir erfahren Wiedergeburt. Wir erfahren kein verändertes Herz. Wir erfahren ein neues Herz. Wir werden neue Menschen. Das ist das, was Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt Paulus, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Also das ist die Geschichte von Noah. Es will uns abbildhaft zeigen, dass die Lösung der Feindschaft eine neue Schöpfung erfordert. Eine neue Schöpfung in unserem Herzen. Und eines Tages, wenn die Zeit in dieser Welt vorbei ist, wenn die Stadt Kains und wenn Kain und seine Nachkommenschaft ein Ende hat, ein neuer Himmel und neue Erde geben wird. Das ist die Geschichte Noahs. Das zeigt uns eben diese Geschichte. Und wir werden das sehen, dass die Geschichte Noahs sehr viele Bezüge zur ersten Schöpfung hat in Kapitel 1. Unglaublich viele. Und das würde nicht reichen, wenn wir uns die heute anschauen. Deswegen die nächsten drei Bibelstunden. Wir werden immer wieder zurückgehen von der Geschichte Noahs zurück zur ersten Geschichte, zurück zur ersten Schöpfung, weil es eben diese Neuschöpfung erfordert. Und ich möchte jetzt mit euch in Kapitel 6, Vers 5 bis 8 starten und möchte mit euch anfangen, den ersten Vers mit euch zu betrachten, also Vers 5. In Kapitel 6, Vers 1 bis 4, wir haben uns in der Bibelstunde damit beschäftigt. Ich denke, da muss ich nicht mehr viel dazu sagen. Es gibt verschiedene Auslegungen dazu, aber wo wir einsteigen, ist jetzt ab Vers 5 bis 8. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Das ist die Vorgeschichte von Noah, also die unmittelbare Vorgeschichte. Ab Vers 9 beginnt sie dann. Dies ist die Generationenfolge Noahs und so weiter. Aber lass uns erstmal bei Vers 5 bis 8 bleiben. Ich mag es, wenn ich den Versen immer eine Überschrift gebe, dann kann ich mich da einfach ein bisschen besser reinfinden. In Vers 5 haben wir die Erde Gottes, die Schöpfung Gottes. Ja, der Herr sieht auf die Erde, er sieht auf seine Schöpfung. In Vers 5 die Erde Gottes. In Vers 6 haben wir dann die Reue Gottes, was er dabei empfindet. In Vers 7 haben wir dann den Fluch Gottes oder das Gericht Gottes. Und in Vers 8 haben wir dann die Gnade Gottes. Also die Erde Gottes, der Zustand dieser Erde, die Erde Gottes, die Reue Gottes, das Gericht Gottes und dann die Gnade Gottes. Also Vers 5. In Vers 5 haben wir, und der Herr sah auf diese Welt, der Herr sah auf diese Erde und er sah nichts als Bosheit. Dasselbe haben wir in Vers 12 in anderen Worten, und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erde. Und hier möchte ich den ersten Bezug auf die erste Schöpfung nehmen, weil das ist der erste Vers, Kapitel 6, Vers 5 und 12, das sind die ersten Verse, wo in der Bibel es heißt, dass Gott auf die Erde sah, nach der ersten Schöpfung. Lass uns in der ersten Schöpfung nachlesen, wo Gott auf die Erde gesehen hat und was er dabei empfunden hat. Und ich möchte uns jetzt wirklich alle Stellen vorlesen, weil es ist eine Menge. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, was dabei rauskommt. Aber in Kapitel 1, in der ersten Schöpfung, wo Gott diese Erde gemacht hat, wo er sie in 6 Tagen geordnet hat, sie befüllt hat mit Leben, da heißt es zum Beispiel in Vers 4, und Gott sah, hier haben wir dieses, und Gott sah auf die Erde, und Gott sah das Licht, dass es gut war. Vers 10, der zweite Satz, und Gott sah, dass es gut war. Ich lese vielleicht den ersten Satz, dann wird es deutlicher. Und Gott nannte das trockene Erde und die Ansammlung des Wassers nannte er Meere, und Gott sah es, dass es gut war. Vers 12, und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 18, oder ab Vers 17, und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels, über die Erde zu leuchten, da geht es um Sonne, Mond und die Sterne, um zu leuchten und zu herrschen über den Tag und über die Nacht und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 21. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden lebenden Wesen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art, und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dreimal dürft ihr raten, dass es gut war. Vers 25, und Gott machte die wilden Tiere und der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art, und Gott sah, dass es gut war. Und der letzte Vers in Vers 31, und Gott sah alles, jetzt betrachtete er seine ganze Schöpfung, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das ist die erste Schöpfung. Und wie traurig unser Zustand jetzt bei Noah. Und Gott sah die Erde und sie war voller Bosheit. Die Erde war verdorben. Das ist der Zustand dieser Welt. Und man könnte jetzt meinen, gerade wenn man ein Vers weiterliest, in Kapitel 6, Vers 6, gerade wenn man ein Vers weiterliest, wo der Herr auf die Erde sah und die Bosheit sah, und wir danach lesen in Vers 6, und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein, könnte man meinen, dass alles aus den Fugen gerät, dass Gott die Kontrolle verloren hat, dass Gott jetzt die Erde sieht und sagt, hoppla, was ist denn da passiert? Jetzt habe ich einmal kurz nicht hingeschaut. Und was macht ihr aus meiner Erde? Und ich möchte euch zeigen, dass Gott ein souveräner Gott ist. Und dass diese Bosheit dieser Menschen im Plan Gottes beinhaltet war. Es war kein Zufall, es war keine Überraschung. Es war nicht etwas, was Gott aus den Händen gerutscht ist und jetzt muss er das irgendwie hinbiegen mit einer Rettungsaktion und einer Arche. Weil letztendlich müssen wir dann sagen, dass Jesus einfach nur eine Notlösung war und der Mensch das eigentliche war. Aber Gott ist souverän. Gott wusste, dass der Mensch fällt. Gott wusste es. Und er hat das Erlösungsplan durch Jesus Christus, hatte vor Grundlegung der Welt schon beschlossen. Mit Vater, Sohn, mit Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Sie haben diesen Plan geschmiedet, diese Welt zu retten, unsündige Menschen zu retten, nachkommende Schlange zu retten und ihnen neues Leben zu geben. Das war vor Grundlegung der Welt bestimmt. Und ich möchte euch, und da müssen wir jetzt wieder zurück in die Schöpfung, in die erste Schöpfung gehen, möchte euch zeigen, dass es keine Überraschung von Gott war. Weil bevor Gott auf die Erde sah, selbst bei der ersten Schöpfung, und er sah, dass es gut war, sah, dass es am Ende sehr gut war, bevor er das gesehen hat, gibt er in Kapitel 1, Vers 2 einen Hinweis darauf, dass er von der Verdorbenheit des Menschen bereits wusste, dass er bereits von der Finsternis in dieser Welt wusste. In Kapitel 1, Vers 2. Lass uns den ersten Vers auch nochmal lesen. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Egal wie, ob wir uns jetzt mit diesem Vers mal beschäftigt haben, mit dem Vers 2 oder nicht, bei dem Lesen von diesem Vers, die Erde war wüst und leer und war finster über der Tiefe, was ruft es in euch hervor? Nicht, und das war gut, oder? Also Gott gibt hier, nur er gibt einen kleinen Hinweis darauf, dass er bereits wusste, dass es Finsternis in dieser Welt geben wird. Dass die Welt wüst und leer werden wird. Obwohl er die Welt gemacht hat, gut gemacht hat, wusste er bereits, dass die Zeit Noahs, die Zeit der Bosheit der Menschen kommen wird. Und ich möchte mit euch jetzt diesen Vers anschauen, nicht aus einem wissenschaftlichen Bereich. Ich kenne mich da nicht aus und deswegen will ich auch darüber nicht reden. Aber in einem geistlichen Sinne, was es bedeutet, dass die Erde, bevor sie geschaffen wurde, bevor Gott sie geordnet hat in den 6 Tagen und sie befüllt hat mit Leben, was es bedeutet, dass Gott hier sagt, die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ist es okay, wenn wir da das nächste Mal weitermachen? Also es sitzen noch 5 Minuten. Wir brauchen dafür viel Zeit. Okay? Ist es okay für euch? Vielleicht, dass ihr Antrieb habt, das nächste Mal zu kommen. Diesen Vers herauszufinden, was er bedeutet. Ich würde dann beten zum Abschluss. Vater, und mich persönlich erstaunt es, dass du so ein souveräner König bist. Wer kann sich so eine Welt, wer kann sich so einen Ratschluss ausdenken, dass du Sünder befreien möchtest aus der Nachkommenschaft der Schlange und ihnen neues Leben geben willst, ein neues Herz, wo das Verlangen haben, nicht mehr der Sünde nachzugehen, nicht mehr die Sünde zu lieben, sondern dass sie plötzlich anfangen, dich zu lieben. Vater, und das hast du vor Grundlegung der Welt beschlossen. Ich danke dir, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Ich danke dir, dass ihr diesen Ratschluss gefasst habt. Ich danke dir, dass wir sicher sein können, dass es kein Unfall war, dass Jesus keine Notlösung war, sondern dass du souverän über diese Erde herrschst und dass ich an dich glaube, Herr Jesus Christus, und dich liebe. Ich darf mir sicher sein, dass du der einzige Weg bist zum Vater, weil du es vor Grundlegung der Welt beschlossen hast. Ich danke dir für diesen Trost und ich bitte dich, dass dieser Trost bereits heute und auch in den nächsten Bibelstunden, dass dieser Trost in unserem Herzen groß wird. Amen.